Ein herzliches Willkommen auch nochmal von meiner Seite. Es gibt ja unterschiedliche mögliche Gründe, warum man zu einem solchen Vortrag kommt. Also es kann sein, dass man zu den Veranstaltern gehört, dann ist es naheliegend, dass man persönlich erscheint. Es kann auch sein, dass man zu den Mitgenommenen gehört. Die sehen nicht mitgenommen aus, sie sind mitgenommen worden. Also irgendjemand hat zu euch gesagt, ich sag mal ihr, komm doch mal mit. Und ihr habt gesagt, wieso denn, worum geht's denn da? Und der oder die andere hat gesagt, ist doch egal, komm doch mal mit. Also falls das der Fall sein sollte, herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr profitiert von diesem Abend. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit bei so einem öffentlichen Hörsaalvortrag, dass man kommt aus Neugier, Interesse am Thema, aber auch aus Skepsis heraus, weil man sich sagt, naja, da geht's irgendwie um so große Grundfragen und das Ganze ist von der christlichen Hochschulgruppe veranstaltet. Ich bin eher skeptisch, ob das irgendwie Sinn macht, aber ich will es mir zumindest mal anhören. Sollte das für einige von euch gelten, fände ich das sehr schön. Ich halte Skepsis nämlich für eine Tugend. Skepsis ist die Fähigkeit, wenn mir jemand etwas sagt, zu dem, was er sagt, so einen Schritt auf Distanz zu gehen und zu sagen, ja, kann ja sein, aber nenn mir erstmal Gründe. Wenn man dann Gründe hört und auf die Gründe hin seine eigene Meinung überprüft, finde ich das völlig gesund. Das ist gesunde Skepsis. Zu der lade ich ein, zumindest mal hinzuhören. Wir haben hinterher noch Gelegenheit zur Diskussion und Gespräch. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Menschen, die mit so einer Neugier und so einer leichten Skepsis kommen, dass sie das Vortragsthema lesen oder hören, die Welt ist nicht genug, über Sehnsucht und Sinnsuche und sagen, Moment, sind das nicht ein bisschen zu große Worte? Ist das nicht ein zu großes Wort oder sind das nicht zu große Worte Sehnsucht und Sinnsuche? Und ist die Antwort auf die Sinnfrage nicht eigentlich klar? Meine Güte, was ist der Sinn des Lebens? Sinnvoll ist doch, möglichst viele gute Momente aneinander zu reihen, oder? Und das können ganz kleine, ganz unscheinbare Dinge sein. Ich zähle jetzt mal ein paar Dinge auf. Also so einen dampfenden Espresso mit genau der richtigen Temperatur und dem richtigen Mahlgrad, so perfekt zubereitet, das ist schön. Oder ein Sonnenaufgang über dem Fluss oder ein Sonnenuntergang, je nachdem, wie so eure Tageszeit ist. Oder eine großartige Person, die man kennenlernt, lächelt einen so ganz breit an. Oder jemand erzählt einen Witz, einen richtig guten Witz, den ihr noch nie gehört habt. Und er wird erzählt mit dem richtigen Gespür für Timing und Pointe. Und ihr müsst lachen. Das ist schön. Oder, und das ist jetzt mehr so aus meinem Alltag, ein pünktlicher ICE. Das kommt ganz, ganz selten vor. Und jedes Mal feiere ich das. Ein pünktlicher Zug, streiche ich mir in meinem Kalender an. Und manche Menschen sagen jetzt mal ohne Witz, also das ist doch sinnvoll, oder? Möglichst viele solcher schönen Momente zu erleben. Das können kleine, nette, alltägliche Begebenheiten sein. Es können große, ästhetische Genüsse sein. Vor allem in Beziehungen, in gelingenden Beziehungen ereignet sich Sinn. Wozu muss man dann noch irgendwelche grundlegenden Fragen stellen? Damit ist die Frage doch beantwortet. Nun kann ich diese Antwort verstehen. Ich kenne nämlich solche Tage, wo ich keine großen Fragen stelle, sondern völlig zufrieden bin, damit die Zeit zu verbringen mit den Menschen, die mir wichtig sind, mir die Sonne aufs Haupt scheinen zu lassen. Und die größte Sensation ist ein Eis. Das ist für mich völlig ausreichend. Und ich finde diese Antwort auf die Sinnfrage jedenfalls besser als manche andere Vorstellungen, die Leute haben, was das Leben sinnvoll macht. Zum Beispiel, Leben werde sinnvoll dadurch, dass man auf jeden Fall auf der Karriereleiter möglichst weit nach oben kommt oder möglichst viel Geld verdient, möglichst viel Wohlstand anhäuft. Das ist alles ja nicht verkehrt, das ist aber alles nur Mittel zum Zweck. Der österreichische Schauspieler Peter Ustinov hat mal gesagt, niemand weiß, was der Sinn des Lebens ist, aber eins steht fest, es hat keinen Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Und ich musste daran denken, als ich mal vor Jahren mit Studienfreunden in Wien war. Über Silvester haben wir die Stadt Wien besucht und wie sich das für gute Touristen gehört, waren wir auf dem Wiener Zentralfriedhof. Da sind nämlich sehr viele berühmte Menschen begraben, Beethoven und andere. Und wir sind zu diesen berühmten Gräbern gegangen und dann auch zu anderen Gräbern von nicht so berühmten Menschen. Zum Teil waren das sehr wohlhabende Menschen. Ihre Gräber waren aber nicht alle so ganz geschmackssicher. Da gab es so tempelartige Anlagen, wo Leute sich selber haben in Stein meißeln lassen. Und auf einigen dieser Anlagen sah man, wie die Verstorbenen sich hatten in große Grabsteine meißeln lassen, zusammen mit ihrem Auto. Und es war wirklich, es ist ohne Witz, es war fast immer ein Mercedes. Und ich dachte mir, wie traurig, ja, nichts gegen schicke Autos, aber wie traurig ist das denn, zu sagen, das ist mein Leben, ich war der mit dem Auto. Also da finde ich die Antwort, möglichst viele sinnvolle Momente aneinander zu reihen, sehr viel besser. Und doch bin ich dafür, die große Frage nach Sinn, Sehnsucht, nach dem Sinn des Lebens zu stellen. Ich bin dafür, solche grundlegenden existenziellen Fragen zu stellen, aus mehreren Gründen. Erstens, weil wir es können. Wir sind dazu in der Lage, zu unserem eigenen Leben so einen Schritt auf Abstand zu gehen, uns gleichsam von außen zu betrachten und uns zu überlegen, Moment mal, was lebe ich denn da eigentlich? Welche Antwort gebe ich mit der Art und Weise, wie ich lebe, darüber, was ich für den Sinn meines Lebens halte? Und will ich diese Antwort eigentlich geben? Es ist gar nicht so leicht, sich diese Frage zu stellen, aber wir sind als Menschen grundsätzlich dazu in der Lage, zu uns selbst so experimentell auf Abstand zu gehen. Und deswegen wäre das mein erster Vorschlag für heute Abend. Das ist natürlich nur ein Vorschlag zur Güte. Wenn ihr nachher nach Hause kommt, probiert das doch mal aus. Setzt euch irgendwo hin. Es kann sein, dass es sinnvoll ist, mal testweise alle Geräte auszuschalten. Aus dem Internet ausloggen, das geht. Ja. Das ist möglich. Smartphone ausschalten, Stereoanlage ausschalten, Fernseher ausschalten, Waschmaschine ausschalten, die anderen Bewohner der eigenen Wohnung mal ganz kurz freundlich bitten, mal kurz woanders hinzugehen, sich mal ganz ruhig hinzusetzen. Tut nicht weh. Und sich fragen, was lebe ich da eigentlich? Welche Antwort gebe ich mit der Art und Weise, wie ich lebe, darüber, was ich für den Sinn meines Lebens halte? Und will ich diese Antwort geben? Das können wir und deswegen finde ich, sollten wir uns diesen Luxus gönnen. Das ist ein Luxus, den gönnen wir uns vielleicht zu selten. Das ist die erste Antwort, warum wir diese Frage stellen sollten, weil wir es können und zweitens, weil sonst, wenn wir es nicht tun, wir zu schnell dem erliegen, was ich immer das Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit nenne. Wenn wir uns nicht bewusst über die Sinnfrage Gedanken machen, dann erliegen wir oft zu oft dem, was ich das Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit nenne. Kennt ihr das Gesetz von der Erhaltung der Unzufriedenheit? Das funktioniert ungefähr folgendermaßen. Da ist man, sagen wir mal, auf der Schule ist es ja ganz nett, aber auch ein kleines bisschen nervig und man sagt sich, na gut, wenn ich die Schule hinter mir habe und endlich an der Hochschule bin, also ein Mensch in den Augen der Gesellschaft, dann ist mein Leben sinnvoll. Dann weiß ich, wie es weitergeht. Und dann ist man an der Hochschule, an der Universität und denkt, oh nein, ich muss ja noch meine Bachelorarbeit schreiben und meine Zwischenprüfung und Seminararbeiten und Prüfungen. Wenn ich das alles hinter mir habe, dann ist mein Leben sinnvoll. Okay, wenn ich eine Arbeitsstelle gefunden habe, für die Menschen Geld bezahlen, länger als 6 Monate lang, ich habe gehört, dass es das gibt, dann, wenn ich erstmal die Partnerin, den Partner fürs Leben gefunden habe, wenn wir erstmal Kinder haben, wenn die Kinder erstmal durchschlafen, Klammer auf, passiert sowieso nicht, beziehungsweise irgendwann kommt der direkte Übergang zu dem Alter, wo sie gar nicht mehr aus dem Bett kommen, Klammer zu, dann ist mein Leben sinnvoll. Wenn ich erstmal, und jetzt kommen wir gefährlich nah an meine Generation heran, wenn ich erstmal die Midlife-Crisis überwunden habe und mir einen großen, spritfressenden Geländewagen angeschafft habe, mit dem ich dann über flache deutsche Autobahnen fahren kann, ist ganz wichtig für Männer Ende 40, Anfang 50, riesige Geländewagen, um damit über flache deutsche Autobahnen zu fahren, dann ist mein Leben sinnvoll. Wenn ich erstmal in Rente bin, dann ist mein Leben sinnvoll. Und dann trifft man Leute, die sind in Rente, und die sagen, ach ja, man müsste noch mal 20 sein. Dass man mich richtig versteht. Ich habe überhaupt keine Schwierigkeiten damit, dass man sich Ziele setzt und sich von der Erreichung dieser Ziele Glück verspricht und auch partiellen Sinn verspricht. Das kenne ich auch. Dass ich denke, oh, wenn ich diese anstrengende Zeit hinter mir habe und wir ein bisschen mehr Zeit haben als Familie und wir Urlaub machen, das wird super. Oder wenn ich endlich wieder ganz fit bin oder so. Das kenne ich. Ich glaube nur nicht, dass dadurch die grundlegende Frage nach dem Sinn beantwortet wird, sondern das sind nur Teilantworten auf Teilfragen. Die Frage bei dieser Erhaltung der Unzufriedenheit bleibt nämlich, wofür lebe ich eigentlich? Selbst in den besten Momenten merke ich nämlich, nee, da bleibt noch was, da bleibt noch so ein Stück Unruhe. Ich nenne das manchmal produktive Unruhe, dass Leute denken, okay, ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt erreiche, diesen Erfolg oder dieses Erlebnis, dann ist mein Leben sinnvoll. Dann habe ich das erreicht. Mein Leben ist immer noch nicht so richtig sinnvoll. Und ich denke mir, na gut, vielleicht muss ich einfach das Gleiche versuchen wie vorher und nur die Intensität erhöhen. Noch exotischere Urlaube, noch spannendere Menschen kennenlernen, noch mehr Geld verdienen. Aber was ist denn, wenn auf diese Art und Weise die Frage gar nicht beantwortet wird und die Unzufriedenheit bleibt? Die Welt ist nicht genug. Es ist nicht der Titel eines klassischen James-Bond-Films, sondern vielleicht auch ein verbreitetes Grundgefühl. Was habe ich nun als Christ zu diesem Thema zu sagen? Ich bin ja evangelischer Theologe und zusätzlich auch Christ. Jetzt haben Menschen vielleicht eine Sorge, nämlich dass jetzt ein bisschen sehr simple Antworten auf grundlegende existenzielle Fragen gestellt werden. Ich habe mal gehört, wie ein christlicher humoristischer Autor das so ein bisschen auf die Schippe genommen hat und von einer Gottesdienstveranstaltung erzählt hat in England, wo ein englischer Redner genau sowas behauptet hat, dass sein Leben problemlos sei, seitdem er Christ ist. Und er hat ungefähr Folgendes gesagt. I don't worry because I belong to God. I belong to God and that's why I don't worry. Worry me? Why should I? You see, belonging to God is the end of worry and that's something I don't do anymore now that I belong to God. Also auf Deutsch, ich mache mir keine Sorgen, weil ich zu Gott gehöre. Ich gehöre zu Gott, also mache ich mir keine Sorgen. Warum sollte ich mir Sorgen machen? Und so weiter. Nachdem die Veranstaltung zu Ende ist, trifft der Autor, der diesen Text aufgeschrieben hat, diesen Redner hinter den Kulissen und er sagt, ich mache mir solche Sorgen. Ich bin überhaupt nicht zu den Menschen durchgedrungen. Und der Autor, der das aufschreibt, sagt, entschuldigen Sie, aber Sie haben doch eben gerade gesagt, dass Sie sich keine Sorgen machen, weil Sie zu Gott gehören. Das haben Sie sehr häufig wiederholt. Ach so, sagt der Redner, ja, da habe ich gerade gepredigt. Das kann es nicht sein, oder? Dass man große Versprechungen macht, banale, triviale Antworten auf grundlegende existenzielle Fragen ergibt. Das möchte ich vermeiden. Ich möchte stattdessen grundlegende ansetzen. Ich bin überzeugt, es ist vielleicht keine Überraschung, wenn wir merken, dass etwas fehlt. Es ist vielleicht keine Überraschung, wenn wir merken, dass etwas fehlt. Das heißt, wir laufen durch dieses Leben oder wir führen dieses Leben und merken, ja, wir machen Erfahrungen, die sind sinnvoll, die sind gut. Wir erleben auch Glück und Sinn, aber irgendwas bleibt offen. Vielleicht ist das kein Wunder, weil etwas Entscheidendes fehlt. Und wir haben nur sozusagen den Phantomschmerz von dem, was fehlt. Aber wir wissen nicht genau, was fehlt. Das ist ein bisschen so, wie wenn man zu Hause in seiner Wohnung etwas erledigen möchte. Sagen wir mal, das, was man erledigen möchte, ist in Zimmer B. Man selber befindet sich in Zimmer A und muss in Zimmer B etwas erledigen. In dem Moment, in dem man aus Zimmer A nach Zimmer B gegangen ist, hat man aber vergessen, was man dort erledigen wollte. Man weiß nur noch, dass man dort etwas erledigen wollte. Das kann einen wirklich Kirre machen. Ich weiß nicht, ob ihr das Wort kennt, ist rheinisch. Was kann einen richtig Kirre machen? Und dann muss man manchmal zurück nach Zimmer A, um sich zu erinnern. Vielleicht geht's ja nur mir so, ist vielleicht ein Generationsproblem. Aber manchmal ist es so, ne? Das ist so ein Phantomschmerz. Irgendwas fehlt, ich weiß aber nicht was. Ich möchte das mal mit einem Bild verdeutlichen. Das ist auch wieder ein ganz kleines bisschen banal. Die banalen Veranschaulichungen sind aber manchmal besonders hilfreich. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Stellen wir uns mal ganz kurz vor, ich bin ein Buch. Ein umfangreiches, vorzugsweise philosophisches Buch. Stellen wir uns jetzt vor, und jetzt brauchen wir wirklich Fantasie, ich liege unter einem Beamer. Das sieht ungefähr so aus. Ich habe meine KI gebeten, das Bild mal zu machen. Also ich liege unter einem Beamer. Wäre ich nun dieses Buch, würde ich mir viele Fragen stellen. Also manchmal ist das ja so, man legt es unter den Beamer, damit der Beamer höher projiziert. Wäre ich das Buch, würde ich mir viele Fragen stellen. Ich würde mich fragen, warum bin ich aus Papier? Warum bestehe ich aus vielen papierenden Seiten? Warum sind auf diesen Seiten Punkte und Striche? Warum bilden diese Punkte und Striche Worte? Warum bilden die Worte Sätze und die Sätze sind Zusammenhänge? Brauche ich das alles, um einen Beamer abzustützen? Nein. Ich hätte also als dieses Buch unter diesem Beamer ein Identitätsproblem, weil ich mir denke, irgendetwas fehlt. Ich erfülle einen Zweck, aber es scheint nicht der Zweck zu sein, zu dem ich gemacht bin. Jetzt stellen wir uns mal vor, dieses Buch könnte in einer Bibliothek stehen, in einer Hochschulbibliothek und kurz vor Schließungszeit, ich weiß nicht, ob bei euch die Bibliothek irgendwann schließt, 23 Uhr 30 oder so, kurz vor Schließungszeit, stürmt ein Student zu dem Regal, wo das Buch drin ist, und reißt es heraus und blättert die Seiten durch, weil da die Infos drinstehen, die er für morgen für die mündliche Prüfung braucht. Mündliche Prüfungen, ne, sind ja in Zeiten von ChatGPT die Prüfungsform der Wahl. Wäre ich dieses Buch, würde ich mir denken, ach so, dafür bin ich gemacht. Dafür bin ich da. Das ist ein Bild dafür, wie es Menschen gehen kann aus der Sicht des christlichen Glaubens, wenn sie durch dieses Leben gehen ohne Bezug zu ihrem Schöpfer oder mit eingeschlafenem Bezug zu ihrem Schöpfer. Dann merken sie, irgendetwas fehlt. Ich suche nach Sinn, ich suche nach Erfüllung und ich erlebe auch partiell Sinn und Erfüllung, aber es bleibt immer noch was übrig. Irgendwas fehlt, weil sie gemacht sind dafür, in eine Beziehung zu treten, in Kontakt zu treten mit Gott, der sie gemacht hat. Und das spüren sie, auch wenn sie nicht benennen können, woher das Gefühl kommt. Und diesen Gedanken habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Das haben Denker der Christenheit immer schon so formuliert. Das war vor rund 1600 Jahren, da hat der Theologe und Philosoph Augustin das mal in einem ganz berühmt gewordenen Gebet gesagt. Er hat: Gott, du hast mich zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Also es ist vielleicht keine Überraschung, wenn wir merken, dass etwas fehlt. Der zweite Gedanke, nicht nur uns fehlt etwas, sondern auch Gott. Jetzt weiß ich nicht genau, was ihr hört, wenn ihr die Buchstaben G-O-D-T hört. Wenn ich von G-O-D-T rede, dann meine ich etwas ganz Bestimmtes. Jedes Wort kann ja sehr verschieden assoziiert werden. Und das ist gerade bei so geschichtlich, historisch, ideenhistorisch aufgeladenen Wörtern bei Gott natürlich der Fall. Sobald ich das Wort in den Mund nehme, ruft es irgendwelche Assoziationen bei euch auf. Jeder, der sich mit Kommunikationspsychologie beschäftigt, weiß das. Das klassische Beispiel dafür, dass man den gleichen Satz völlig verschieden hören kann, das findet ihr bei Friedemann Schulz von Thun, dem Kommunikationspsychologen. Da gibt es dieses klassische Beispiel. Ehepaar sitzt im Auto, Auto steht in der Ampel, Ampel springt auf grün. Ein Ehepartner sagt zum anderen: Schatz, es ist grün. Der andere Ehepartner sagt: Danke, Schatz, und fährt los. Das ist die erste Variante. Zweite Variante, gleiche Situation, Auto an der Ampel, Ampel springt auf grün. Ein Ehepartner sagt zum anderen: Schatz, es ist grün. Der andere Ehepartner sagt: Fahr ich oder fährst du? Es ist genau der gleiche Satz, es ist auch die gleiche Situation, aber wird völlig verschieden gehört. Genauso ist es auch bei so großen Worten wie Gott. Die kann man neutral hören, wahrscheinlich hört man sie aber nicht neutral. Man hört sie vielleicht mit Freude, vielleicht aber auch mit Befremden, findet das abseitig, vielleicht auch riskant. Was meine ich also, wenn ich als Christ von Gott rede? Als Christ sage ich: Gott, das ist nicht ein Etwas, sondern ein Jemand. Gott ist personal, das heißt jemand, der Absichten und Eigenschaften hat, der sogar so etwas wie Sehnsucht verspürt, Sehnsucht nach seinen Geschöpfen. Und das sage ich nicht nur, weil das eine schöne Idee ist oder weil sich das irgendwie gut anhört, sondern weil ich als Christ glaube, dass Gott sich an einer Stelle in der Geschichte der Menschheit sozusagen materialisiert hat, also sich hierbei ausgesagt hat in der Person Jesus. Und Jesus geht genauso mit Menschen um und er redet genauso von Gott. Jesus hat einmal gesagt zu den Menschen seiner Zeit: Wisst ihr was? Gott ist wie eine Frau. Was? Sagen die Leute. Ja, sagt Jesus. Gott ist wie eine Frau, die hat 10 silberne Münzen. Und diese 10 silbernen Münzen sind ihr Ein und Alles. Ich stelle mir die Frau ungefähr folgendermaßen vor. Morgens geht sie zu ihrem Schreibtisch, macht die oberste Schublade auf, holt eine kleine Schatulle raus und dann macht sie auf und da sind diese 10 Münzen drin und sie freut sich und strahlt und streichelt die Münzen. Vielleicht ist es eine Schwäbin und sie zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, alle noch da. Schatulle zu, Schublade zu, sie geht nach draußen, tut das, was sie so zu tun hat. Am Abend kommt sie zurück, geht als allererstes zum Schreibtisch, macht die oberste Schublade auf, Schatulle auf, da sind ihre Münzen. Sie freut sich und zählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da fehlt doch eine. Das verstehe ich nicht. Heute Morgen habe ich doch gezählt, es waren alle noch da. Eine fehlt. Also fängt sie an zu suchen. Sie macht Licht, räumt die Möbel zur Seite, rollt die Teppiche zur Seite und sucht und sucht und sucht, bis sie diese eine Münze wiederfindet. Irgendwann hat sie sie wiedergefunden. Und was tut eine Frau, wenn sie etwas findet, das sie lange vermisst hat? Das haben mir führende Frauen bestätigt. Sie ruft alle ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und feiert ein großes Fest und sagt: Mein Erbstück, meine Münze, ich habe sie verloren, ich habe sie wiedergefunden. Warum erzähle ich diese Geschichte so breit? Nicht nur, weil es eine schöne Geschichte ist, sondern weil Jesus sie als Parabel erzählt, um damit zu sagen, ganz genau so ist Gott. Gott ist nicht ein metaphysisches Konstrukt, das distanziert irgendwo weit weg existiert. Gott ist ein jemand, der Sehnsucht hat nach seinen Geschöpfen. Und wenn ihm der Kontakt zu auch nur einem einzigen seiner Geschöpfe abhanden gekommen ist, dann sucht er nach diesem einen Menschen, wenn er ihn findet. Warum erzähle ich das? Weil wenn Gott so ist, was ist dann? Was ist, wenn Gott wirklich so ist und nicht nur wir suchen, sondern er sucht? Und unser Suchen kann sozusagen ein Symptom davon sein, dass wir spüren, jemand sucht nach uns. Und wenn wir gefunden werden, dann merken wir, diese Sehnsucht, die wir hatten nach erfülltem Leben, die immer nur partiell befriedigt wurde, das war nicht eine Überfunktion unseres Hirns. Wir hatten schon recht, damit zu suchen. Wir haben nur an der falschen Adresse angeklopft. Wie kann man so etwas glauben? Ja, jetzt habe ich das erzählt und gesagt, warum mich das anspricht. Und ich glaube nicht, dass Glaube einfach nur ein Gefühl ist, das man halt hat oder nicht hat. Und manche haben Glück und sind dazu begabt oder auch nicht. Ich glaube, dass Glaube intellektuelle Begründungen hat. Mich würde reizen, jetzt sehr tief in die intellektuelle Auseinandersetzung einzusteigen. Das hat auch damit zu tun, wie ich selber zum Glauben gefunden habe. Ich bin nämlich gar nicht als Theologe auf die Welt gekommen. Ich bin auch nicht als Christ auf die Welt gekommen, sondern als Baby. Ich bin als Jugendlicher zu einem engagierten Glauben gekommen und das hat damals damit zu tun gehabt, dass ich engagierte Glaubende kennengelernt habe und vor allem aber auch, dass ich mir eine sehr grundlegende Frage gestellt habe, die ist vielleicht für Teenager-Jungs ungewöhnlich, aber ich habe sie mir gestellt, nämlich die Frage, stimmt das alles, was diese religiösen Menschen da erzählen, dass es Gott gibt, dass Jesus Gott verkörpert? Stimmt das? Es kann ja nur eins von beiden sein. Entweder ist es wahr, dann ist es sehr wichtig, oder ist es nicht wahr, dann ist es nicht wichtig, auch wenn es sich vielleicht gut anhört. Also habe ich diskutiert und Bücher gelesen, Gründe für den Glauben kennengelernt und dann mehr an mir selber irgendwann gemerkt, ich glaube, es stimmt, es überzeugt mich. Und wenn mir damals jemand gesagt hätte, ja, das kannst du mit deinem Verstand nicht durchdringen, das glaubst du halt oder nicht, das hätte mir nicht geholfen. Also Gründe waren für mich sehr wichtig. Jetzt könnte ich da noch sehr viel mehr drüber sagen. Ich beschränke mich aber auf ein Highlight. Und das Highlight lautet, wie kommen wir überhaupt dazu, irgendetwas über Gott zu sagen? Ich meine, wenn man den Gedanken mal zu Ende denkt, es soll so jemanden geben wie G.O.T., also jemand, der dafür verantwortlich ist, dass es die ganze Wirklichkeit gibt. Milchstraße, Galaxien, Menschen, die Sehnsucht verspüren, nach Sinn suchen. Wie sollen dann wir als Teilnehmer dieser Wirklichkeit, die uns hier in diesem Hörsaal befinden, wie sollen wir dann irgendetwas Definitives über diesen Gott aussagen? Das übersteigt unsere Kapazitäten, das können wir nicht. Gut, könnte man sagen, dann bist du als Theologe arbeitslos oder musst du dir halt eine andere Beschäftigung suchen, irgendwas wirst du schon finden. Es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Also Gott spricht aus seiner Wirklichkeit in unsere Wirklichkeit hinein, in einer Art und Weise, die wir verstehen können. Und genau das glaube ich, dass er das gemacht hat. An einer bestimmten Stelle in der Geschichte der Menschheit, nicht in einer Institution oder in einer Ideologie und übrigens auch nicht in erster Linie in einem Buch, sondern in erster Linie in einer Person, in der Person Jesus Christus. Und das glaube ich nicht deswegen, weil ich das halt glaube, sondern weil Jesus genau das von sich beansprucht und er macht es auf eine Art und Weise, die für mich ungemein glaubwürdig ist. Wenn man nur mehr sich anschaut, wie Jesus im Neuen Testament beschrieben wird und wenn ihr Fragen habt dazu, wie man das ernst nehmen kann, was da drin steht, ob das nicht nur religiöse Fantasie ist oder ob das historisch irgendwie begründbar ist, ihr tut mir einen Gefallen damit, wenn ihr danach fragt. Für das folgende Argument ist aber noch gar nicht mal nötig, dass ihr das ganze Neue Testament historisch ernst nehmt. Ich glaube, dass es alles ernst zu nehmen ist, dass es alles auch so passiert ist. Für das folgende Argument ist es aber gar nicht nötig. Auch in einem kleinen Bestandteil der Überlieferung wird man schon finden, dass Jesus von sich einen ungeheuerlichen Anspruch erhebt. In dem, was er sagt und das, was er tut. Und dieser Anspruch lautet, ich, Jesus, stehe hier an Gottes Stelle. Ich verkörpere Gott. Das beansprucht Jesus in dem, was er sagt, zum Beispiel im Johannesevangelium, also in der vierten Lebensbeschreibung von Jesus im Neuen Testament. Da sagt Jesus an einer Stelle, wer mich sieht, sieht Gott den Vater. Oder er sagt, ich und Gott der Vater, wir sind eins. Sofort beklagen sich seine Kritiker und sagen, was redest du denn da? Gott und der Vater und du, ihr seid eins. Das ist ja Gotteslästerung, du machst dich zu Gott. Der gleiche Anspruch wird deutlich in dem, was er tut. Und davon ist in allen Schichten des Neuen Testaments die Rede. Nämlich, wenn er wildfremden Menschen zuspricht, hiermit sind dir seine Sünden vergeben, tut er etwas, was nach damaliger Auffassung nur Gott tun darf. Und genau das halten auch ihm wieder hier seine Kritiker vor, die sagen, was soll denn das heißen, hier Sündenvergebung, das ist ja Kompetenzüberschreitung, nur Gott darf Sünden vergeben. Warum ist das wichtig, dass Jesus diesen Anspruch erhoben hat? Weil, wenn wir eines von Jesus sicher wissen, dann wissen wir, dass er gläubiger Jude war. Also Angehöriger einer Religion, in der man von Gott mit äußerster Ehrfurcht und Vorsicht spricht. Wenn ein solcher Mensch von sich diesen Anspruch erhebt, dann bleiben logisch gesehen nur drei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, es stimmt nicht, was Jesus von sich sagt. Und er weiß, dass es nicht stimmt. Da hat er gelogen. Die zweite Möglichkeit, es stimmt nicht, was Jesus von sich sagt und er weiß nicht, dass es nicht stimmt. Dann hat er ein Problem. Und die dritte Möglichkeit, es stimmt. Nochmal, entweder Jesus hat diesen Anspruch geäußert und ich bin bereit, mit historischen Argumenten nachzuweisen, dass er das auch getan hat. Und es stimmte gar nicht und er wusste es auch. Dann hat er die Menschen bewusst getäuscht. Oder er hat diesen Anspruch erhoben und es stimmte nicht und er wusste es selber nicht. Dann hatte er mehr als ein mittleres psychisches Problem mit seiner Selbstwahrnehmung. Das muss man so sagen. Oder er hatte Recht. Und dann hat er auch mit allem anderen Recht, was er über sich und Gott und die Welt und über unsere Beziehung zu Gott sagt. Das ist nur einer von vielen Gründen, die man nennen kann für den Glauben an diesen Gott. Und ihr tut mir, wie gesagt, einen Gefallen, wer denn danach fragt. Ich wollte es nur mal anteasern. Zunächst möchte ich aber eine ganz andere Frage stellen, nämlich was ändert sich denn nun, wenn man so etwas glaubt? Was trägt das aus für die Ausgangsfrage dieses Vortrags, der Umgang mit Sehnsucht und Sinnsuche? Was ändert sich? Wie beantwortet denn der Glaube die Sinnfrage? Der Glaube beantwortet die Sinnfrage nicht so, dass behauptet wird, wenn du anfängst, das zu glauben, dann wird auf einmal alles einfach. Aber der Glaube beantwortet die Sinnfrage zum Beispiel folgendermaßen. Wenn ich glaube, also wenn ich in diese Beziehung mit Gott eintrete, dann weiß ich, woher. Ich weiß, woher ich komme. Ich bin nicht aus Versehen da. Ich bin kein Zufall, sondern ich bin gewollt. Das heißt, ich darf glauben, als Gott mich schuf, nahm er seinen ganzen kosmischen Einfallsreichtum zusammen und sagte, jetzt mache ich etwas Außergewöhnliches, noch nie Dagewesenes. Jetzt erschaffe ich und jetzt könnt ihr euren Namen einsetzen. Das glaube ich. Und ich sage das ohne jede Spur von Einbildung, weil das ja für jeden anderen Menschen auch gilt. Warum glaube ich das, dass jeder Mensch ein Ausdruck der Liebe Gottes ist? Weil ich glaube, so wie Gott in Jesus begegnet, begegnet er als ein Gott, der Menschen unbindestrich bedingt liebt. Also Menschen eine Liebe entgegenbringt, die ohne Bedingungen gilt. Man kann das auch nennen eine Liebe ohne Wenn. Also als Christen glauben wir, dass Gott jeden Menschen ganz realistisch sieht, dass er auch uns, die wir hier sitzen, ganz realistisch sieht und in gewisser Weise zu jedem Menschen sagt, ich sehe dich, ich kenne dich, ich sehe alle deine Licht- und Schattenseiten. Ich weiß auch Dinge, die du noch niemandem erzählt hast. Und ich liebe dich. Ich akzeptiere dich, so wie du bist. Und du kannst und du musst nichts dafür tun. Du kannst dir diese Liebe nicht verdienen. Das ist das Woher. Ich weiß, dass ich gewollt bin und dass diese Liebe mich gewollt hat. Das ist das Erste. Und das verändert nichts an meinen Lebensumständen. Ich muss nach wie vor, ihr müsst nach wie vor studieren, ich muss meine Arbeit tun, wir müssen an unsere Beziehungen arbeiten, wir müssen uns als Teilnehmer der Gesellschaft betätigen. Auch Prüfungen schreiben sich nicht von selbst, wenn man das glaubt. Aber es verändert sich möglicherweise die Art und Weise, wie wir an bestimmte Herausforderungen herangehen. Und das möchte ich mal in einem sehr konkreten Beispiel verdeutlichen, nämlich am Beispiel Prüfungsangst. Ich darf ja selber an unserer kleinen Hochschule hin und wieder Prüfungen abnehmen. Und da begegnet man manchmal dem Phänomen der Prüfungsangst. Und das kann zunächst mal erstmal was Gesundes sein, so eine gesunde Nervosität vor Prüfungen. Die ergreift Menschen im Vorfeld einer Prüfung, je nach naturell 3 Monate oder 3 Stunden vor einer Prüfung. Und führt dazu, dass man ans Lernen kommt. Ja? Und es hilft ja nichts, dann nach der Geografieprüfung zum Beispiel zu beten, Gott, bitte mach doch, dass Istanbul die Hauptstadt der Türkei ist. Das ist dann zu spät. Es ist nämlich Ankara. Also das ist dann too late. Gesunde Nervosität ist völlig okay, auch vor anderen Herausforderungen, beruflichen Herausforderungen oder so. Manchmal begegnet einem eigentlich allerdings im Gespräch mit Menschen eine Form von Prüfungsangst oder Angst vor Herausforderungen. Die geht weiter, die reicht tiefer. Die hat etwas Existenzielles. Da haben Menschen den Eindruck bekommen, warum auch immer, wenn ich das jetzt nicht schaffe, wer bin ich denn dann noch? Dann bin ich nichts mehr wert. Deswegen muss ich das unbedingt schaffen. Auf Teufel komm raus. Und man muss kein Psychologe sein, um sich klarzumachen, dass wenn man mit einem solchen Druck in eine Prüfungssituation reingeht, dass man da bestimmt keine guten Leistungen erbringen wird. Wenn man stattdessen sagt, natürlich will ich das schaffen. Und es wäre unangenehm, wenn ich es nicht schaffte. Es kann sein, dass ich mein Studium verlängern muss und das könnte die Menschen unzufrieden machen, die mich finanziell unterstützen. Aber mein Leben hängt nicht davon ab. Meine Identität hängt nicht davon ab. Wenn man mit dieser Grundzuversicht in eine Prüfungssituation reingeht, vermute ich, läuft es eher besser. Das ist das Erste. Ich weiß, woher. Das Zweite, ich weiß, wozu. Manche Menschen, wenn sie davon hören, wie glaubende Menschen von der Liebe Gottes schwärmen, sagen, so toll finde ich das gar nicht mit der Liebe Gottes. Mach das nicht passiv. Wenn ich weiß, Gott liebt mich, wie ich bin, dann muss ich ja gar nichts mehr tun und ich werde irgendwie träge. Ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich weiß, dass ich niemandem mehr etwas beweisen muss, dann kann ich frei entfalten, was in mir steckt. Und zwar nicht, um mich zu verwirklichen. Ich bin nämlich schon wirklich. Ich muss mich nicht mehr verwirklichen. Ich bin ja schon wer. Aber das kann ich ausprobieren. Es gibt einen alten Kinofilm. Der ist vor etlichen Jahren mal im Kino gewesen, läuft manchmal noch im Stream oder im Fernsehen. Der heißt Chariots of Fire, die Stunde des Siegers. Und er spielt während der Olympischen Spiele, ich meine 1924. Und im Mittelpunkt dieses Films stehen zwei britische Leichtathleten, zwei Wettläufer. Beide sind sehr gut, beide sind auch sehr ehrgeizig. Der eine ist Christ, der andere ist nicht Christ. Für den Nichtchristen ist das Gewinnen bei diesen Wettkämpfen das Ein und Alles, für den Christen nicht. Das ist übrigens eine historische Figur, Eric Liddell, gab es wirklich. Und dieser Eric Liddell wird im Lauf des Films dann von seinem nichtchristlichen Kollegen gefragt, wenn das Gewinnen für dich in diesem Wettbewerb nicht alles ist, warum läufst du dann überhaupt mit? Und dieser christliche Wettläufer sagt, Gott hat mich zu einem Zweck gemacht, aber Gott hat mich auch schnell gemacht. Und wenn ich renne, dann spüre ich sein Vergnügen an mir. Das könnte ich niemals über mich sagen, ja. Ich bin nicht schnell. Aber ihr könnt natürlich eure Begabungen einsetzen und könnt sagen, Gott hat mich zu einem Zweck gemacht, aber Gott hat mich auch gastfreundlich gemacht. Und wenn Menschen viel Zeit bei mir verbringen, obwohl es auch nicht ordentlicher bei mir ist als bei denen, spüre ich sein Vergnügen an mir. Oder Gott hat mich beredsam gemacht. Und wenn ich merke, ich kann Dinge erklären und andere Leute verstehen, worum es geht, dann spüre ich sein Vergnügen an mir. Gott hat mich nachdenklich gemacht. Und wenn ich gründlicher nachdenke über ein Problem als andere und zu einer guten Lösung komme und so weiter und so weiter, merkt ihr, wie auf einmal das Leben nach vorne geht. Das Geniale in der Beziehung mit Jesus ist, ich muss das alles aber nicht konstruieren und selber erfinden. Ich darf es entdecken im Gespräch mit ihm, was ich alles kann, ohne beweisen zu müssen, dass ich etwas wert bin. Ich bin schon wer. Und jetzt darf ich rausfinden, was alles in mir steckt. Ich weiß wozu und drittens, ich weiß wohin. Denn als Christ glaube ich, dass diese Beziehung mit Gott nicht mit dem Tod endet. Der Jesus, von dem ich die ganze Zeit erzählt habe, der hat einmal auch über sich den Erstaunlichen gesagt, ich bin die Auferstehung in Person. Ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Das heißt, Menschen, die in diesem Glauben leben, dürfen wissen, dürfen glauben, dass diese Beziehung mit Gott auch an der Grenze des Lebens nicht endet, sondern nach dem Tod weitergeht. Und wer dazu Fragen hat, ihr seid wieder willkommen. Wie man sowas glauben kann? Es gibt Gründe dafür, das tatsächlich zu glauben. Ich möchte euch nur mal kurz erzählen, was das heißt oder heißen könnte, wenn man das glaubt. Ich bin nämlich überzeugt und ich erlebe das auch so, dass schon die Aussicht darauf den Umgang mit Sehnsucht und Sinn in diesem Leben ändert. Vielleicht ist euch schon mal das Akronym FOMO begegnet, also Fear of Missing Out. Ja, das ist schon in die psychologische Fachsprache eingegangen. Relativ verbreitet. Die Vorstellung, die eigentliche Party läuft eigentlich woanders. Der eigentliche Karriereschritt wartet woanders. Ich bin im falschen Film, ich bin im falschen Hörsaal, ich bin im falschen Studiengang, ich bin in der falschen Beziehung. Ich muss hinkriegen, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, sonst. Und das Problem ist, wenn man mit dieser Grundnervosität durchs Leben geht, ich könnte mich falsch entschieden haben, wird man natürlich all das Gute, was man jetzt schon erlebt, gar nicht genießen können, weil man es ständig schon in Frage stellt. Wenn ich dagegen denke, ja, natürlich möchte ich gerne jetzt schon gute Entscheidungen treffen, aber es kann schon auch sein, dass da anderswo auch was Gutes passiert. Macht aber nichts. Das Beste kommt ja noch. Wenn ich mit diesem Grundgefühl durchs Leben gehe, das Beste kommt noch, dann kann ich sehr viel entspannter leben und sagen, ja, ich genieße das, was ich erlebe, aber ich muss keine Panik haben, irgendwas Entscheidendes zu verpassen. Das Entscheidende kommt noch. Ich glaube paradoxerweise, dass es hilft, dieses Leben schon hier und jetzt bewusster, entspannter zu genießen. Zum Beispiel auch zu anderen Menschen zu sagen, und ich bin persönlich nicht besonders gut darin, aber zum Beispiel zu anderen Menschen zu sagen, hey, weißt du was, ich kann dir auch von meiner Zeit abgeben. Ich habe ewig viel davon. Ich weiß wohin. Das ändert, wenn man es ernst nimmt, schon den Umgang mit Sehnsucht und Sinnsuche im Hier und Jetzt. Das alles ändert sich also, wenn man anfängt, das zu glauben. Und ich finde, das ist Grund genug, zumindest weiter darüber nachzudenken, gerne kritisch, gerne skeptisch darüber ins Gespräch zu kommen. Dazu ist jetzt Gelegenheit. Bis hierhin. Danke fürs Zuhören.